Eduard Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag. Im Herbst des Jahres 1787 unternahm Mozart in Begleitung seiner Frau eine Reise nach Prag, um Don Juan daselbst zur Aufführung zu bringen. Am dritten Reisetag, den 14. September gegen 11 Uhr morgens, fuhr das wohlgelaunte Ehepaar noch nicht viel über 30 Stunden Wegs von Wien entfernt, in nordwestlicher Richtung, jenseits vom Mannhardsberg und der deutschen Thaya bei Schrems, wo man das schöne mährische Gebirg bald vollends überstiegen hat. Das mit drei Postpferden bespannte Fuhrwerk, schreibt die Baroness von T. an ihre Freundin, eine stattliche gelbrote Kutsche, war Eigentum einer gewissen alten Frau Generalin Volkstedt, die sich auf ihren Umgang mit dem mozartischen Hause und ihre ihm erwiesenen Gefälligkeiten von jeher scheint etwas zu gut getan zu haben. Die ungenaue Beschreibung des fraglichen Gefährts wird sich ein Kenner des Geschmacks der 80er Jahre noch etwa durch einige Züge ergänzen. Der gelbrote Wagen ist hüben und drüben am Schlage mit Blumenbouquets in ihren natürlichen Farben gemalt, die Ränder mit schmalen Goldleisten verziert, der Anstrich aber noch keineswegs von jenem spiegelglatten Lack der heutigen Wiener Werkstätten glänzend, der Kasten auch nicht völlig ausgebaucht, obwohl nach unten zu kokett mit einer kühnen Schweifung eingezogen. Dazu kommt ein hohes Gedeck mit starren Ledervorhängen, die gegenwärtig zurückgestreift sind. Von dem Kostüm der beiden Passagiere sei überdies so viel bemerkt. Mit Schonung für die neuen im Koffer eingepackten Staatsgewänder war der Anzug des Gemahls bescheidentlich von Frau Konstanzen ausgewählt. Zu der gestickten Weste von etwas verschossenem Blau sein gewohnter brauner Überrock mit einer Reihe großer und dergestalt fasionierter Knöpfe, dass eine Lage rötliches Rauschgold durch ihr sternartiges Gewebe schimmerte, schwarzseidene Beinkleider, Strümpfe und auf den Schuhen vergoldete Schnallen. Seit einer halben Stunde hat er wegen der für diesen Monat außerordentlichen Hitze sich des Rocks entledigt und sitzt vergnüglich plaudernd barhaupt in Hemdärmeln da. Madame Mozart trägt ein bequemes Reisehabit, hellgrün und weiß gestreift. Halb aufgebunden fällt der Überfluss ihrer schönen, lichtbraunen Locken auf Schulter und Nacken herunter. Sie waren Zeit ihres Lebens noch niemals von Puder entstellt, während der starke, in einen Zopf gefasste Haarwuchs ihres Gemahls für heute nur nachlässiger als gewöhnlich damit versehen ist. Man war eine sanft ansteigende Höhe zwischen fruchtbaren Feldern, welche hier und da die ausgedehnte Waldung unterbrachen, gemerksam hinauf und jetzt am Waldsaum angekommen. »Durch wie viel Wälder«, sagte Mozart, »sind wir nicht heute, gestern und ehegestern schon passiert?« »Ich dachte nichts dabei, geschweige, dass mir eingefallen wäre, den Fuß hineinzusetzen.« »Wir steigen einmal aus da, Herzenskind, und holen von den blauen Glocken, die dort so hübsch im Schatten stehen. Deine Tiere, Schwager, mögen ein bisschen verschnaufen.« Indem sie sich beide erhoben, kam ein kleines Unheil an den Tag, welches dem Meister einen Zank zuzog. Durch seine Achtlosigkeit war ein Flakon mit kostbarem Riechwasser aufgegangen und hatte seinen Inhalt unvermerkt in die Kleider und Polster ergossen. »Ich hätte es denken können«, klagte sie, »es duftete schon lang so stark, oh weh, ein volles Fläschchen echte Rosé d'Aurore, rein ausgeleert, ich sperrte sie wie Gold.« »Ein Närrchen«, gab er ihr zum Trost zurück, »begreife doch, auf welche Weise ganz allein war uns dein Götterriechschnaps etwas Nütze. Erst saß man in einem Backofen und all dein Gefächel half nichts, bald aber schien der ganze Wagen gleichsam ausgekühlt. Du schriebst es den paar Tropfen zu, die ich mir auf den Jabot goss. Wir waren neu belebt und das Gespräch floss munter fort, statt dass wir sonst die Köpfe hätten hängen lassen wie die Hämmel auf des Fleischers Karren. Und diese Wohltat wird uns auf dem ganzen Weg begleiten. Jetzt aber lass uns doch einmal zwei wienerische Nosen recht express in die grüne Wildnis stecken.« Sie stiegen Arm in Arm über den Graben an der Straße und sofort tiefer in die Tannendunkelheit hinein, die sehr bald bis zur Finsternis verdichtet, nur hin und wieder von einem Streifen Sonne auf sammetem Moosboden grell durchbrochen ward. Die erquickliche Frische Im plötzlichen Wechsel gegen die außerhalb herrschende Glut hätte dem sorglosen Mann ohne die Vorsicht der Begleiterin gefährlich werden können. Mit Mühe drang sie ihm das in Bereitschaft gehaltene Kleidungsstück auf. »Gott, welche Herrlichkeit«, rief er, an den hohen Stämmen hinaufblickend aus, »man ist als wie in einer Kirche. Mir deucht, ich war niemals in einem Wald und besinne mich jetzt erst, was es doch heißt, ein ganzes Volk von Bäumen beieinander. Keine Menschenhand hat sie gepflanzt, sind alle selbst gekommen und stehen so, nur eben, weil es lustig ist, beisammen wohnen und wirtschaften. Siehst du, mit jungen Jahren fuhr ich doch in halb Europa hin und her, habe die Alpen gesehen und das Meer, das größeste und schönste, was erschaffen ist. Jetzt steht von ungefähr der Gimpel in einem ordinären Tannenwald an der böhmischen Grenze, verwundert und verzückt, dass solches Wesen irgend existiert, nicht etwa nur so una finzione die Poeti ist, wie ihre Nymphen, Faune und dergleichen mehr, auch kein Komödienwald, nein, aus dem Erdboden herausgewachsen, von Feuchtigkeit und Wärmelicht der Sonne großgezogen. Hier ist zu Haus der Hirsch mit seinem wundersamen, zackigen Gesteude auf der Stirn, das possierliche Eichhorn, der Auerhahn, der Hähr. Er bückte sich, brach einen Pilz und pries die prächtige, hochrote Farbe des Schirms, die zarten, weißlichen Lamellen an dessen unterer Seite. Auch steckte er verschiedene Tannenzapfen ein. »Man könnte denken«, sagte die Frau, »du habest noch nicht 20 Schritte hinein in den Prater gesehen, der solche Raritäten doch auch wohl aufzuweisen hat.« »Was Prater? Sapalot, wie du nur das Wort hier nennen magst. Vor lauter Karossen, Staatsdegen, Roben und Fächern, Musik und einem Spektakel der Welt, wer sieht denn da noch sonst etwas? Und selbst die Bäume dort, so breit sie sich auch machen, ich weiß nicht, Bucheckern und Eicheln am Boden verstreut sehen, halte aus, als wie Geschwisterkind mit der Unzahl verbrauchter Kochstöpsel darunter. 2 Stunden weit riecht das Gehölz nach Kellnern und nach Soßen. O, unerhört«, rief sie, »so redet nun der Mann, dem gar nichts über das Vergnügen geht, Backhähnel im Prater zu speisen.« Als beide wieder in dem Wagen saßen und sich die Straße jetzt nach einer kurzen Strecke ebenen Wegs allmählich abwärts senkte, wo eine lachende Gegend sich bis an die entfernteren Berge verlor, fing unser Meister, nachdem er eine Zeit lang still gewesen, wieder an, »Die Erde ist wahrhaftig schön und keinem zu verdenken, wenn er so lang wie möglich darauf bleiben will.« Gott sei es gedankt, ich fühle mich so frisch und wohl wie je und wäre bald zu 1000 Dingen aufgelegt, die denn auch alle nacheinander an die Reihe kommen sollen, wie nur mein neues Werk vollendet und aufgeführt sein wird. Wie viel ist draußen in der Welt und wie viel daheim, Merkwürdiges und Schönes, das ich noch gar nicht kenne, an Wunderwerken der Natur, an Wissenschaften, Künsten und nützlichen Gewerben. Der schwarze Köhlerbube dort, bei seinem Meiler, weiß dir von manchen Sachen auf ein Haar so viel Bescheid wie ich, da doch ein Sinn und ein Verlangen in mir wäre, auch einen Blick in dies und jens zu tun, das eben nicht zu meinem nächsten Kram gehört. Mir kam, versetzte sie, in diesen Tagen dein alter Sackkalender in die Hände von anno 85. Da hast du hinten angemerkt 3 bis 4 Nota Bene. Zum ersten steht, Mitte Oktober gießet man die großen Löwen in kaiserlicher Erzgießerei. Fürs zweite, doppelt angestrichen, Professor Gattner zu besuchen. Wer ist der? O recht, ich weiß. Auf dem Observatorio der gute alte Herr, der mich von Zeit zu Zeit dahin einlädt. Ich wollte längst einmal den Mond uns Mandel drin mit dir betrachten. Sie haben jetzt ein mächtig großes Fernrohr oben. Da soll man auf der ungeheuren Scheibe, hell und deutlich bis zum Greifen, Gebirge, Täler, Klüfte sehen und von der Seite, wo die Sonne nicht hinfällt, den Schatten, den die Berge werfen. Schon seit 2 Jahren schlage ich's an, den Gang zu tun und komme nicht dazu, elender und schändlicherweise. Nun, sagte sie, der Mond entläuft uns nicht, wir holen manches nach. Nach einer Pause fuhr er fort, und geht es nicht mit allem so? O Pfui, ich darf nicht daran denken, was man verpasst, verschiebt und hängen lässt. Von Pflichten gegen Gott und Menschen nicht zu reden. Ich sage, von purem Genuss, von den kleinen unschuldigen Freuden, die einem jeden täglich vor den Füßen liegen. Madame Mozart konnte oder wollte von der Richtung, die sein leicht bewegliches Gefühl hier mehr und mehr nahm, auf keine Weise ablenken, und leider konnte sie ihm nur von ganzem Herzen recht geben. Indem er mit steigendem Eifer fortfuhr, ward ich denn je nur meiner Kinder ein volles Stündchen froh. Wie halb ist das bei mir, und immer en passant. Die Buben einmal rittlings auf das Knie gesetzt, mich 2 Minuten mit ihnen durchs Zimmer gejagt, und damit basta. Wieder abgeschüttelt. Es denkt mir nicht, dass wir uns auf dem Lande zusammen einen schönen Tag gemacht hätten, an Ostern oder Pfingsten in einem Garten oder Wäldel auf der Wiese, wir unter uns allein, bei Kinderscherz und Blumenspiel, um selber einmal wieder Kind zu werden. Allmittels geht und rennt und saust das Leben hin, Herrgott, bedenkt man's recht, es möcht einem der Angstschweiß ausbrechen.